halte das für ein Privileg, nostalgisch sein zu können, weil es dokumentiert ja, dass es ein bisschen was gibt, auf das du auch zurückschauen kannst, von dem du sagst, boah, das war eigentlich auch schön.
Seite an Seite. Der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist ein Mann bei mir zu Gast, dessen Texte vermutlich jeder von euch schon mal gehört hat. Es ist Moses Pelham. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Du hast ja die deutsche Rap-Szene geprägt, wie kein anderer, der Vater des Deutschrap. Du hast, du hast Künstler wie Sabrina Setlur, Xavier Naidoo oder Cassandra Steen entdeckt und groß gemacht. Du hast im Musikbusiness eigentlich alles erreicht, was es zu erreichen gibt, unter anderem den Echo als bester Musikproduzent. Und du hast auch die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt verliehen bekommen.
Das stimmt und macht mich sehr froh.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei mir bist, weil ich tatsächlich selber deinen Podcast wahnsinnig gerne höre. Pelham und Wen retten die Welt.
Oh, wie schön. Und du bist der erste Mensch, der sagt, dass er den Podcast gerne hört.
Was? Nein.
Nein, ich war schwer. Wir sagen, ich habe deine Platte gekauft, sagen wir gerne. Ach, du warst es. Aber ich freue mich sehr, wirklich.
Ich finde es so schön, weil ich fand es immer so ein bisschen irritierend, wenn Leute zu mir gesagt haben, ich höre deinen Podcast gern zum Einschlafen, weil ich dachte mir immer, so langweilig?
Oh.
Aber seit ich deinen Podcast höre, und den höre ich dann immer nachts noch, und das finde ich so schön zum Runterkommen und so beruhigend, und da habe ich jetzt eine ganz andere Meinung von Leuten, die den Podcast zum Einschlafen hören.
Schön. Hast du früher nie Hörspiele gehört?
Doch. Klar, aber ich...
Und nicht auch zum Einschlafen?
Nee, gar nicht. Ich brauche immer totale Stille zum Einschlafen.
Okay. Mein Eindruck ist, dass der Hauptweg des Konsums von Hörspielen ist halt zum Einschlafen.
Nee, mich macht das immer so nervös, weil wenn ich einschlafe dabei, dann weiß ich ja nicht mehr, wo ich war und was passiert ist und dann...
Ich verstehe.
Hast du gerne Hörspiele?
Ja, total.
Was hast du gerne gehört?
Die drei Fragezeichen.
Ja.
Ja, klar. Also höre ich bis heute, ne?
Ja, echt zum Einschlafen immer.
Ja, also ich höre es auch mal beim Kochen oder so. Oder bei der Autofahrt. Aber schon auch gerne zum Einschlafen. Also nicht, dass ich immer zum Einschlafen ein Hörspiel hörte, aber auch gerne zum Einschlafen mal. Und da macht es auch nichts, wenn es eine Folge ist, die du schon kennst. Ne? Es geht eher so ein bisschen darum, bekannte Stimmen um dich herum zu haben. Gerade wenn das sowas ist wie drei Fragezeichen, ne, womit du wirklich aufgewachsen bist oder womit ich aufgewachsen bin. Ne, ich höre das, seit ich 9 bin oder so. Das gibt schon so ein Gefühl von Heimat, finde ich.
Ich war ja immer so eine TKKG-Hörerin tatsächlich. Mir waren drei Fragezeichen immer zu gruselig.
Oh nein.
Und jetzt pass auf, irgendwie vor ein paar Jahren gibt mir ein Freund eine CD und dann stand die Ferienbande. Und das ist eigentlich so eine Persiflage auf TKKG, wo die mit diesen ganzen Kinder-Hörspiel-Stereotypen und auch mit den Stereotypen halt sehr, sehr spielen. Als sehr böse, sehr, sehr böse, aber auch sehr witzig. Und dann habe ich danach irgendwie mit meinen Kindern eine TKKG-CD im Auto gehört und ich kannte keinen Unterschied. So, ist das jetzt wirklich noch ernst gemeint oder nicht?
Oh, schlimm.
Nee,
schlimm.
Und seitdem aber auch mehr drei Fragezeichen.
Du bist jetzt erwachsen geworden, ganz einfach.
Ja, jetzt bin ich groß, jetzt kann ich mir drei Fragezeichen anhören, ohne Angst haben zu müssen.
Das schließt sich so ein bisschen aus, ne? TKKG und die drei Fragezeichen, so wie Rödler im Hartrein-Projekt, die Fantastischen Vier, Böse Onkels, Tote Hosen, Eintracht Frankfurt, Bayern München, so, ne?
Vermutlich. Wir wollen heute auch wieder über Bücher sprechen, die dich in deinem Leben beeinflusst haben. Aber vorher wollen wir über dein neues Album reden, nämlich das Nostalgie-Tape. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Guck mal, Lappen wie du, kriegen ihre Meinung aus der Bild. Lappen wie du sind genau, was keiner will. Krass, das Lappen wie du nicht nur mehr in ihren Bettchen weinen und noch Humor haben. Wenn nicht du, wer hätte ich keinen? Lappen wie du, Lappen wie du, Lappen wie du. Dass sie stets die erste Liebe war. Oder fuck den Hate, wir fliegen grad. Lass die Probleme aus dem Schiebedach.
Nostalgie-Tape, das ist ja ein bisschen besonders bei dir, weil zwischen deinen Studioalben liegen sonst immer ein paar Jahre, aber dein letztes Album Emona, das kam ja erst vor einem Jahr raus. Wie kam es denn jetzt zu dem Nostalgie-Tape?
Ja, es sind jetzt schon wieder anderthalb Jahre, ne, seit Emona rauskam. Aber ich würde sagen, dass Nostalgie-Tape aus mindestens zweierlei Gründen so schnell nach dem Emona-Album kam. Erstens ist es ein bisschen eine Corona-Platte. Die haben uns von Tour nach Hause geschickt, nach dem zweiten Konzert. Haben auch im Sommer natürlich keine Festivals gespielt und nichts. Und da fragte ich mich so ein bisschen, was ich mit mir anfangen soll. Und dachte, auch im Studio ist doch schön. Ne? Und dann ist es andererseits so ein bisschen Konzept dieser Platte. Ich war in den letzten 10, 15 Jahren auf der Suche nach so einer Ernsthaftigkeit, Tiefe in meiner Kunst, ne, die einfach dazu führte, dass ich dafür viel, viel länger brauchte als jeder andere. Mhm. Früher waren meine Platten auch viel kürzer hintereinander. Ne? Also da machte ich eigentlich jedes Jahr eine Platte. Nostalgie-Tape will vom Spirit her sein wie diese frühen Platten. Bisschen direkter, spontaner, nicht so intellektuell, nicht so mit tausend Experimenten, nicht nochmal überdenken, sondern so diese Direktheit, so ein bisschen auch diese Jugendzentrum-Atmosphäre, die wir während der Produktion so im Studio hatten. Sowas geht einfach schneller. Lebt auch davon, dass es schnell ist.
Weil du Jugendzentrum-Atmosphäre sagtest, du arbeitest ja auch mit ganz vielen verschiedenen Künstlern zusammen. Wie ging das dann eigentlich mit der Zusammenarbeit jetzt während Corona? Habt ihr euch da eigentlich dann auch gesehen?
Ja, klar. Tatsächlich zum Teil in Teams. Ne? Mhm. Ich habe die Platte eigentlich mit einem Hauptco-Produzenten, dem Effe, gemacht, der aber wiederum mit anderen Menschen zusammen an Beats arbeitete für diese Platte. Also es gibt, glaube ich, nur ein Stück, bei dem die Idee des Beats von mir kommt, ne, auf diesem Album. Das mit noch ein weiterer Grund, warum das so schnell ging, ne, die Involvierung so vieler anderer Menschen. Also die haben in Teams Beats gemacht, dann traf ich mich mit dem Effe und dann kamen immer mal Leute rein. Ich glaube, dass wir auch alle in dieser Zeit, in der die sozialen Kontakte so eingeschränkt waren, dieses Zusammenkommen sehr genossen. Ne? Da kamen dann auch mal Leute aus dem Studio nebenan oder unter uns hoch mit einer Dose Jackie Cola. Was macht denn ihr da? Können wir mal hören. Ich meine, wenn du dir ein Stück anhörst wie Insignia, da schreien ja neben mir noch drei andere Leute, von denen nur einer wirklich eigentlich an der Produktion beteiligt ist, auf der Platte mit rum. Das sind halt einfach unsere Studionachbarn, Freunde, ne? Mit denen wir da die Zeit auch ein bisschen genossen.
Du bist ja aber eigentlich in der Branche so als jemand bekannt, der wirklich für alle, also so immer die Zügel in der Hand halten muss, was Produktion und so angeht. Deswegen hast du ja eigentlich schon sehr, sehr jung deine Firma 3P gegründet. Wie war das jetzt so ein bisschen Verantwortung abgeben? Ist das dann so nervös oder eher so ein bisschen Wundertütengefühl?
Eher Letzteres.
Ja?
Ja, ich glaube, man muss wissen, dass ich ja nur mit Musikproduktion begann, weil ich niemanden hatte, der die Musik so machte, wie ich sie haben wollte. Ne? Also hätte ich jemanden vorgefunden, hätte ich mich aufs Rappen konzentriert. Ich wollte eigentlich sowieso nur rappen. Ne? Alles andere, ne? Musikproduktion, Marketing, was wir dann alles so gemacht haben, machte ich eigentlich aus der Not heraus. Von daher, in dem Moment, in dem ich erkannte, dass da Leute Dinge an den Tisch bringen, die mich faszinieren, fiel es mir sehr leicht, mich darauf einzulassen. Ehrlich gesagt, wenn du selbst an einem Beat 4 Wochen lang gearbeitet hast, fällt es dir so viel schwieriger zu sagen, ach, weißt du was, mir gefällt es doch nicht mehr. Ne? Hier tut es viel weniger weh. Ne? Also ich kann dann ganz anderes Cherrypicking betreiben, muss man ehrlich sagen. Ne? Aber vor allen Dingen genosse ich es halt sehr, diesen Schwung mitzunehmen. Ich liebe meine Arbeit wirklich sehr, ne? Ich genieße das Ganze sehr. Ich weiß, dass es ein Privileg ist, dieser Tätigkeit nachzugehen und sich auch so mit sich selbst zu beschäftigen und so. Aber das wird ab einem bestimmten Punkt zur Arbeit. Mhm. Hier mit diesem Schwung Dritter, ne, kam es oftmals bei Stücken überhaupt nicht an den Punkt, an dem es zur Arbeit wurde, ne? Sondern war reine kindliche Freude, Spielen, Spaß, hahaha, guck mal, hast gehört, boah, Faszination, hin und her spielen und so. Ich glaube, ich habe schon mehr Arbeit in der Platte gesteckt als denn diese hier. Das ist einfach viel, viel Spielfreude. Ist mir glaube ich, in den letzten Jahren auch ein bisschen abhanden gekommen. Wie gesagt, ich habe das immer geliebt. Ne? Auch diese etwas zähen Produktionen, die sich dann über 3-4 Jahre streckten, habe ich genossen. Aber wenn das so schnell, spontan, ohne Kampf geht, ist natürlich auch was Tolles.
Deshalb dann auch die Idee mit diesem Projekt Nostalgie-Tape, dass du einfach sagst, jetzt gehen wir mal back to the roots und, wie du sagst, einfach mal Spaß haben.
Das ist eigentlich ein bisschen umgekehrt. Ich kam auf diese Idee, das Nostalgie-Tape zu machen, weil ich merkte, dass diese ganzen Sachen, die ich mir über die letzten 15 Jahre so ein bisschen verbot, ne, diese Sachen, die spontan, ne, ich komme aus dem Battle-Rap, ne, bin damit aufgewachsen, wenn der richtige Beat läuft, fängt es so an, aus mir rauszusprudeln. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass es dieser Ernsthaftigkeit, nach der ich mich sehnte, im Wege stand oder zumindest mit ihr konkurrierte. Mhm. Und deshalb verbot ich mir das irgendwann. Hier bei dieser Platte gibt's keine Verbote. Weißt du, Geteiltes Leid 3 ist für mich eher wie so ein Gemälde, an dem man ewig arbeitete. Ne? Während Nostalgie-Tape für mich wie so ein paar Polaroids von einer Party sind.
Was ich ja super cool finde, ist, es gibt ja vom Nostalgie-Tape auch eine Limited Deluxe Box. Und da ist unter anderem auch eine Kassette mit drin, was ich halt sau cool finde.
Ja, also wann, wenn nicht bei einem Album, das Nostalgie-Tape heißt, ne?
Jetzt aber mal die Gretchenfrage. Kannst du dein eigenes Tape eigentlich noch abspielen? Hast du da noch Geräte dafür?
Ja, ich war ja vor 3 Wochen bei dem Hersteller dieser Acrylglasspiegel, die auch in der Box sind, die alle Hand zu signieren. Es gibt so ein Video auf unserem YouTube-Kanal 3PTV, da kann man mir dabei zusehen, wie ich diese Dinger unterschreibe und auch diese Boxen packe. Mhm. Von daher habe ich seitdem halt auch Finished Product, also die CD im Digipack und die Kassette. Und im Zuge dessen kramte ich dann auch mal mein Tape-Deck raus. Also es funktioniert, das Ding.
Was macht dich denn eigentlich nostalgisch?
Ist Nostalgie für dich ein negativ konnotierter Begriff?
Nee, gar nicht. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, mich machen Gerüche zum Beispiel ganz nostalgisch. Also, dass ich was rieche, was ich irgendwie aus meiner Jugend oder meiner Kindheit kenne und ich bin sofort wieder an diesem Ort. Also, ich habe zum Beispiel so ein Body Oil und das riecht genauso wie eine Sonnencreme, die meine Mutter gekauft hat. Und ich bin sofort wieder in Griechenland am Strand. Hör das Knirschen vom Sand. Ja. Also das finde ich sehr positiv. Aber das ist was mich dann irgendwie nostalgisch macht.
Ich glaube, es gibt nichts, das Momente so schön konserviert wie Gerüche oder Klänge. Mhm. Ich halte das für ein Privileg, nostalgisch sein zu können, weil das dokumentiert ja, dass es ein bisschen was gibt, auf das du auch zurückschauen kannst, von dem du sagst, boah, das war eigentlich auch schön.
Total.
In diesem Falle ist es halt die Art und Weise, wie wir früher arbeiteten. Ne? Mhm. Einfach leichter, wie halt Jugendliche sind. Ne? Und ey, versteh mich da nicht miss. Ne? Ich möchte, wenn jetzt jemand gefragt wird, okay, wofür steht Moses Pelham? Dann wünschte ich mir eher, dass man an diese großen Stücke wie Himmelfahrtskommando, Wir sind eins, Für die Ewigkeit, denkt, ne, und nicht an Wenn es nicht hart ist, ne? auf dem ersten Album, ne? Aber die Freude und auch ich, ne, die Freude, die ich bei der Arbeit an Wenn es nicht hart ist hatte, war eine andere. Und ehrlich gesagt hatten diese Platten halt auch einen großen Impact bei Menschen, ne? Aber wie gesagt, halt mehr wie ein Polaroid und nicht wie ein Ölgemälde. Das ist so verrückt für mich, ne? Weil mir schreiben Menschen, die zu Stücken ihre Lieben begraben haben, ne? Andere Stücke auf Hochzeiten spielten und so weiter und so fort. Also da gibt es schon Situationen, in denen einem auch gewahr wird, dass das Material ist, das in den Leben von Menschen eine ernsthafte Rolle spielt. Ne? Und also für sie das Gleiche tut wie für mich, nämlich etwas auf eine Art und Weise formulieren, festhalten, das ihnen normalerweise nicht möglich ist. Ne? Das geht mir ja auch so. Ne? Für mich ist das Faszinierende an dieser Kunst ja, dass ich darin etwas ausgedrückt finde, das ich dir jetzt nicht in diesem Gespräch vermitteln könnte.
Es ist ja aber so, dass du jetzt im Nostalgie-Tape, stelle ich fest, so eine ganz große Bandbreite auch an Themen diesmal mit dabei hast. Also ich meine zum Beispiel über Herzschmerz mit Bleib bitte oder auch mal politisch wie bei Lappen wie du oder auch mal so dieses richtig coole Wumms, sag ich jetzt mal, wie bei Insignia.
Ja.
Wie machst du das, wenn du so verschiedene Themen angehst? Hast du dann da ganz unterschiedliche Herangehensweise oder schreibst du es immer dann, wenn du dich fühlst? Dann, also wenn du dich danach fühlst.
Andrea, so schlimm das ist, ich muss gestehen, dass auch diese Vielfalt überhaupt nicht intendiert ist. Ne? Es ist wirklich der Spontanität geschuldet.
Mhm.
Für mich fängt es immer an mit einem Stück Musik, das mich rührt, dem ich mich dann halt länger aussetze. Und dann kommen oftmals auch Dinge zutage, von denen ich nicht wusste, dass sie mir was bedeuten. So funktioniert das. Also ich habe darüber keine Kontrolle, ne? Wenn die Sachen dann so beginnen da zu sein, so entstehen, sich irgendwas abzeichnet, wundere ich mich selbst manchmal und entscheide dann, ja komm, wir gehen weiter in diese Richtung. Oder lass es halt, ne? Mhm. Ich finde das bei Bleib bitte deshalb so schön, weil sich das Stück nochmal auf eine andere Art und Weise diesem Nostalgiegedanken nähert, ne? Indem es eine Begebenheit, die weit über 20 Jahre zurückliegt, irgendwie in die Gegenwart holt, nochmal aufarbeitet, auch auf eine Art und Weise aufarbeitet, wie es zu dem tatsächlichen Zeitpunkt des Geschehens niemals möglich gewesen wäre, ne? Weil jetzt hier eine andere Vernunft wirkt. Das ist so liebevoll für mich und es gibt mir irgendwie das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. So schmerzhaft das Ganze war, ne? Das hört man da in dem Stück ja auch. Ne? Dass man sagt, naja, das hätte man eigentlich anders machen können, müssen. Wäre schön gewesen, wenn man es getan hätte. Hat man noch nicht. Aber irgendwie einen Frieden damit finden, wie es war und das heute nicht weiter damit vergiften, dass es damals nicht optimal lief.
Wir werden jetzt dann auch gleich noch über Bücher reden, die dir wichtig sind. Bevor wir das machen, spielen wir aber für alle, die dich noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, eine kurze Runde Entweder-Oder.
Entweder-Oder.
Also, die Entweder-Oder-Regeln. Ich lese dir immer zwei Begriffe vor, du musst dich für einen entscheiden.
Jetzt ist Spontanität gefragt, ne?
Jetzt ist Spontanität gefragt.
Ja, ja.
Ich erlaube...
Jetzt endlich ein bisschen Übung, ne? Normalerweise ist es nicht mein Ding, aber jetzt habe ich Übung.
Jetzt hast du die Übung. Nee, das machen wir jetzt. Ich erlaube aber kein Weiter oder kein... Nein, erlaube ich nicht. Du hast aber im Anschluss die Möglichkeit, dich zu rechtfertigen.
Okay.
Also, bereit?
Ja.
Download oder CD?
CD.
Kassette oder Vinyl?
Vinyl.
Lesen oder Hörbuch hören?
Hörbuch hören.
Direkt erledigen oder aufschieben?
Direkt erledigen.
Handgeschrieben oder auf dem Computer?
Auf dem Computer.
Nachrichten schreiben oder anrufen?
Nachrichten schreiben.
Glaube oder Wissenschaft?
Du musst jetzt noch runterzählen. 10, 9. Glaube.
Impulsiv oder besonnen?
Besonnen.
Introvertiert oder extrovertiert?
Introvertiert.
Vergangenheit oder Zukunft?
Gegenwart, Mann.
Hey. Na gut. Geld oder Liebe?
Liebe.
Lieben oder geliebt werden?
Lieben.
Bier oder Apfelwein?
Apfelwein.
Schnaps für alle oder den Russi aus dem 3P-Fanshop?
Schnaps für alle.
Und Rot-Weiß Frankfurt oder die Keto Boys?
Die Keto Boys natürlich.
Das muss man erzählen, weil in deinem Podcast, der sich inzwischen zum Ernährungspodcast verändert hat.
Kurz mal dahin entwickelte, aber jetzt wieder auf dem Weg zurück ist.
Dass
back
du immer
to
von
life, back to reality, wie Soul to Soul zu singen pflegten.
Na, dass du immer von deiner Keto-Diät erzählt hast. Wie läuft's?
Also jetzt unter Gebetsschwestern. Ich war draußen und bin erst seit heute wieder drin.
Ah, oh, Wunderpunkt.
Nee, wir hatten gesagt, wir machen es 3 Monate, haben es 3 Monate gemacht.
Krass.
Dabei aus meiner Sicht auch ziemliche Erfolge erzielt. Und dann, oh, guck mal, das war jetzt aber auch ganz lecker. Komm, lass das mal probieren. Dann gestern oder vorgestern mal einen Blick auf die Waage geworfen und jetzt gesagt, so, eben langs.
Und jetzt die Keto Boys, die ernährungstechnisch härteste Boyband Frankfurts. Mhm. Komm, wir reden jetzt über Bücher.
Oh ja.
Weil du hast 3 Bücher mitgebracht und ich finde, du hast mit von meinen Gästen bisher die spannendste Auswahl, weil du so viele verschiedene Themen hast. Und unter anderem der erste Klassiker im Podcast, nämlich Die Leiden des jungen Werther von Goethe. Du hast mir in einem Interview gesagt, habe ich gehört, du kannst dir nur 2 Geburtstage merken, deinen eigenen und den von Goethe. Mhm. Ist das Berufskrankheit, wenn man als Frankfurter quasi geboren wird oder wenn man Träger der Goethe-Plakette ist?
Nee, ich glaube, deshalb freute ich mich auch über diese Goethe-Plakette noch mal mehr. Das war eine Faszination, die vorher bestand. Mhm. Und ich meine, da kann er ja nur wirklich nichts dafür. Aber irgendwie da in so eine ganz kleine Verbindung gebracht zu werden, schmeichelte mir schon sehr, muss ich sagen.
Hast du ihn damals in der Schule kennengelernt dann?
Kennen so ein bisschen, aber schätzen gar nicht, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, später dann.
Ja.
Wie bist du dann da nochmal drauf gekommen? Weil ich kenne das eher, dass so die Kunden im Buchladen, wenn die dann so an der quasi in Anführungszeichen Schullektüre vorbeischleichen, dass da meistens so und dass man dann da später gar nicht mehr drauf zurückkommt. Wie kam das bei dir?
Ich habe einen lieben Freund, der sich sehr mit Literatur auseinandersetzt. Auch der Mensch ist, der das schönste Deutsch spricht, das ich kenne. Ich höre dem einfach schon gerne zu, ne? Mit dem ich wir nannten uns Bella Vista Social Club. Er und ein weiterer Freund, der Costa, auch bekannt als Ilmatic. Wir drei versuchten, die 100 schönsten Wörter zusammenzutragen. Und das taten wir, indem jeder 100 einbrachte und wir diese 300 dann auf 100 minimierten und diskutierten dabei viel darüber. Mir wurde der Vorwurf gemacht, dass ich eigentlich nur Wörter schön finde, deren Bedeutung ich auch schön finde. Mhm. Und im Zuge dessen kam halt die Empfehlung, lies doch den Werther nochmal. Mhm. Du wirst den heute ganz anders aufnehmen, als du es in der Schule tatst. Und weil ich große Stücke auf meinen Freund Rainer halte, folgte ich seinem Rat und er hatte recht. Das fiel bei mir in eine Zeit, in der ich mit meiner Kunst nicht so richtig im Reinen war. Da arbeitete ich schon an Geteiltes Leid 3 und war so unglücklich mit diesem reflexhaften in Battle-Raps fallen und hatte auch das Gefühl, dass Battle-Rap ein bisschen davon lebt, dass ich mich dumm stelle.
Okay. Ne?
Und auch Redewendungen benutze, weil ich dich zum Lächeln bringen will. Aber das teilweise gar nicht mehr meine Sprache ist. Mhm. Und der Werther ermunterte mich dazu, eigentlich seit Geteiltes Leid 1 suche ich mehr Tiefe, ne? Mehr Ernsthaftigkeit. Aber das war immer so ein 50-50-Ding. Ne? Es gab auf der einen Seite diese schwereren, tiefen Dinger und dann die Stücke, in denen ich mich, wie ich gerade formulierte, einfach blöd stellte. Und das ermunterte mich, davon ganz abzulassen. Und ich glaube, nur so wurde dann dieses für mich wunderbare Ende dieser Trilogie, ne, die sich ja über 15 Jahre zieht, möglich. Das ist toll, ich zehre davon heute noch. Mhm. Also, ne, ein Begriff, den ich nur aus dem Werther kenne, ist Wirkmächtigkeit. Mhm. Aber der sagt für mich so viel aus. Es gibt ja Autoren, die sagen, ja, ich habe eine Schreibblockade. Mhm. Im Werther schreibt der Werther, ne, über die Malerei, sagt er das, ne? Nur vortreffliches Erkennen und es festzuhalten wagen. Das ist es, ne? Das ist, was wir machen. Ich gab mal so einen Workshop für einen ganz lieben Freund, der so eine Gesangsschule betrieb. der aber so einen Autoren-Workshop für die Menschen, die da studierten, wollte und mich bat, das zu machen. Und ich wollte es ja ordentlich machen. Ich habe mir da viel Gedanken gemacht und begann dann auch damit. Ne? Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr seid nicht Gott. Ihr müsst nichts schaffen. Ne? Ihr müsst es erkennen, seine Schöpfung erkennen und halt es wagen, eben diese festzuhalten. Ne? Ihr müsst euch nichts ausdenken. Ihr müsst nichts schöpfen, nicht erfinden, sondern lediglich erkennen. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Mhm. Mir hat es sehr, sehr gut getan.
Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe tatsächlich in der Schule nie den Werther gelesen und bin dann später auch nie drauf zurückgekommen und habe jetzt quasi für dich das erste Mal gelesen. Und ich war dann so begeistert irgendwie von diesen wahnsinnig schönen Sätzen und von diesen schönen Worten. Ich glaube, ich hätte das mit 13, 14 nicht wertschätzen können.
Ja, habe ich auch nicht.
Nee. Ganz einfach. Und dann saß ich so da und dachte mir, ach Gott, ach Gott. Und es hört ja nicht auf. Also das ist ja wirklich wie quasi ein Sinnspruch an den anderen und ergibt diese Wahnsinnsgeschichte eben von Werther, der sich in die Lotte verliebt und sie ist aber schon verlobt und es endet halt nicht gut. Hm. Glaubst du eigentlich an Seelenverwandtschaft?
Ja.
Ja? Mhm. Bist du auch jemand, der so leidenschaftlich liebt?
Ja.
Was ist das Verrückteste, was du für die Liebe jemals getan hast?
Ehrlich gesagt, ich finde es schon verrückt, dass ich als 12-Jähriger eine Sache entdeckte und mich wirklich in sie verliebte, der ich heute als 50-Jähriger noch nachgehe. Und ich sage es an dieser Stelle immer wieder, das war ja so eine Verliebtheit. Ich hatte ja keine Ahnung, wozu diese Sache, in die ich mich da verliebte, fähig ist, ne? Was das für eine Tiefe haben könnte. Am Anfang war das für mich nur eine Möglichkeit, möglichst oft meinen Namen zu sagen, um mich ein bisschen wichtig zu machen. Später wurde das zu einer Möglichkeit, mich zu erkennen. Mir die Frage zu stellen, wer bin ich denn und wer will ich denn sein? Wie wollen wir denn damit umgehen? Ne? Der intensiven Auseinandersetzung mit mir selbst, wie sie die meisten Menschen höchstens im Rahmen von einer Therapie oder dergleichen machen. Ne? Die Wahrheit ist, ich liebe nicht nur dieselbe Sache, die ich als 12-Jähriger liebte. Nein, meine Liebe ist heute eine viel, viel tiefere. Weil ich ja gesehen habe, wozu das fähig ist, was es mit mir machte. Auch zu einer Art und Weise wurde, die Welt zu entdecken und auch mit meinen Mitmenschen in Kontakt zu treten. Ne, wenn du dich erstmal öffnest, was formulierst, von dem ein Dritter sagt, also ich hätte mich nicht gewagt, das so zu formulieren, aber jetzt, wo ich es höre, Bruder, du hast recht. Das macht ja auch was mit denen oftmals, ne, dass sie sich dann auch gegen dich öffnen. Mhm. Das ist keine Einbahnstraße. Ne, das sind ja dann Menschen, die mir schreiben, diese Platte hat mein Leben gerettet, ne, schreiben dann währenddessen noch was anderes, das mich wiederum rührt und sich dann wieder im nächsten Stück wiederfindet. Mhm. Das ist ganz verrückt. Ich finde, dass man das schon verrückt finden kann.
Wenn der Werther ein Moses Pelham-Lied wäre, welches Lied wäre es dann?
Für die Ewigkeit. Oder Himmelfahrtskommando. Oder Weiße Fahne.
Aber gar kein Liebeslied jetzt so in dem, sondern...
Dann Wir sind eins.
Das nächste Buch, das du mitgebracht hast, ist aber irgendwie so ziemlicher Kontrast zum Werther, wenn ich das mal sagen darf. Nämlich von John Niven, Kill Your Friends. Das spielt 1997 und es geht um Stephen Stelfox, der ist A&R-Manager bei einer Plattenfirma, also so ein Talentscout. Mhm. Und oh mein Gott, ist der krass sexistisch.
Ja, aber nicht nur, ne?
Ja, er ist auch noch rassistisch und homophob.
Es ist einfach eine grundsätzliche Menschenverachtung in dem Stück, ne? In dem Buch, meine ich. Ja.
Ja. Also es geht eben um diesen Stephen Stelfox, der ist absolut karrieregeil, der jagt quasi immer den Hits hinterher und als er dann Konkurrenz bekommt oder irgendwie so seine Stelle auch bedroht sieht, dann geht er halt im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen, um selber Karriere zu machen. Was ich spannend fand, ist, dass John Niven selber eben A&R-Manager in den 90ern waren Und du bist auch schon seit den 90ern im Musikbusiness. Moses, sag doch mal, wie viel von diesem Buch ist erdacht und was ist die Realität?
Ja, ich bin ja eigentlich seit den späten 80ern schon im Musikgeschäft. Ich habe natürlich bei dem Buch immer mal mich gefragt, okay, wer ist denn das in Realität, der da beschrieben wird gerade? Ne? Und ich sage dir, ich habe dieses Buch gelesen 2008, 2009 rum. Mhm. Zu einem Zeitpunkt, zu dem ich unglaublich frustriert mit der Labelarbeit war. Mhm. Da hatte ich mehrfach Menschen unter Vertrag genommen, mit denen Abmachungen getroffen, an die sie sich dann im Nachhinein nicht mehr halten wollten. Merkte, wie mich das, also wie ich mich in so einem Kreislauf befinde, ne? Und dass ich einfach hier nicht glücklich werden kann. Ich bin ja eigentlich ursprünglich nur in dieses Geschäft gerutscht, weil ich rappen wollte. Ne? Mhm. Und als ich dann diese Strukturen geschaffen hatte, weil ich sie für mich brauchte, ne, kam so die Idee auf zu sagen, du, wir gibt ja auch noch ein paar andere Leute in unserem erweiterten Bekanntenkreis, die ein bisschen was können, wäre vielleicht ganz vernünftig, diese Struktur auch diesen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und irgendwann wurde das zu so einem Selbstläufer. Ah, du musst ja ein Label betreiben und musst dauernd irgendwelche Leute unter Vertrag nehmen. Mhm. Wenn du dann aber merkst, dass du mit unterschiedlichen Leuten immer wieder dieselbe Unterhaltung führen musst, wird's halt frustrierend. Und ich bin kein Sozialarbeiter, ich bin kein Kindergärtner, ich will das nicht, ich bin Künstler. Ich habe das so nebenbei gemacht, weil ich es für mich brauchte. Also da war schon eine große Frustration bei mir. Mhm. Und da fiel mir dieses Buch in die Hände, das Ganze so...
sehr böse.
Glasklar beschreibt, ne, die Mechanismen, unter denen ich zu diesem Zeitpunkt litt, nochmal aneinanderreite und formulierte, das war Balsam für meine geschundene Seele. Ich habe dieses Buch innerhalb von 2 Tagen gelesen. Ne?
Ja, ist schon ein dickes Buch. Ja, ja, 400 Seiten, sowas.
Ich erkannte dann natürlich auch Menschen, über die ich mich gerade erst geärgert hatte, ne, von denen ich mich dann, als ich das erkannte, einfach trennte. Ne? Und ich habe einfach losgelassen, ich mache das nicht mehr. Ich mache das einfach grundsätzlich, bieten wir diese Dienstleistung nicht mehr an Feierabend. Ne? Aber in seinen Beschreibungen erkannte ich ganz viele Details bei diesen Menschen. Das war wirklich für mich, so bitterbös das Buch ist, für mich war das Balsam.
Es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie der das so beschreibt. Also zum Beispiel diese Szene, wo er sagt, er hat dann irgendwie so 4 Mädels bei der Hand und sagt, naja.
Oh, schön, ich bin wirklich gespannt, welche Stelle du jetzt hast. An die denke ich auch die ganze Zeit, aber ja. ich werde es nicht formulieren.
Ich versuch's politisch korrekt zu formulieren. Nein, die Spice Girls sind da gerade so in und er denkt sich, okay, jetzt produzieren wir halt auch irgendwie eine Girlband und hat dann 4 Mädels am Start und letztendlich sind sie halt nicht so talentiert, wie sie sein müssten, aber sie sehen halt gut aus. Und dann sagt er, okay, dann nehmen wir die jetzt einfach trotzdem unter Vertrag. Und es wird halt immer absurder, weil die halt dann im Studio sind und man feststellt, okay, die können gar nicht singen. Und dann sagen wir, okay, dann nehmen wir halt jetzt in der Nacht das Lied mit normalen oder mit richtigen Sängerinnen auf und jubeln das denen unter und so. Es ist so absurd. Passiert sowas wirklich?
Na gut, das kennen wir doch aus der Geschichte. Also, da gibt es ja ganz berühmte Beispiele.
Ja, gut.
Ich hatte eine andere Stelle im Kopf. Wie gesagt, ich werde sie nicht wiederholen. Nein. Da erzählt die eine irgendwas von künstlerischer Integrität. Und der Satz, den er danach sagt, der ist für mich... Dafür hätte ich ihn gerne umarmt. Ich kann es nicht wiederholen. Lies es nochmal.
Ich lese es noch. Oh Gott. Ich fand diesen Satz so schön, wo er sagt, es kommt gar nicht auf Talent an, sondern eigentlich nur auf Ambitionen. Würdest du das unterschreiben?
Also ich glaube, dass beides schon elementare Zutaten sind. Mhm. Ich glaube, ohne Ambitionen kannst du es vergessen. Also die Kunst will ja immer irgendwas wollen. Wenn die Kunst nichts will, dann ist es keine Kunst, in meiner Vorstellung. Aber jetzt ganz und gar ohne Talent. Also es gibt viele Beispiele von Menschen, wo man sagt, okay, die haben tatsächlich, das sind nicht die Talentiertesten. Mhm. Ne? Aber haben halt eine Ambition. Und in der Kombination ist das natürlich mehr wert als jemand, der unfassbar talentiert ist, aber überhaupt keine Ambition hat. Mhm. Das ist meine Meinung dazu. Oder auch meine Beobachtung, die ich jetzt über die letzten 30 Jahre in der Sache machte.
Das letzte Buch, das du uns da mitgebracht hast, ist ein Sachbuch, nämlich von Richard David Precht, Von der Pflicht. Mhm. Da geht's eigentlich ja wirklich so eine Betrachtung über die Pflicht gegenüber dem Staat, gerade auch mit Beispielen zur Corona-Krise. Und Richard David Precht stellt da so ein bisschen die These auf, dass viele Leute den Staat eher so als Dienstleister verstehen und die Vorteile, die der bietet, sehr gerne in Anspruch nehmen, wie Polizeischutz, Kindergärten, Schulen, aber halt so die Pflichten eigentlich nicht so richtig schätzen, wie zum Beispiel Steuern zahlen.
Ja, auch dieses soziale Gefüge einfach überhaupt nicht zu schätzen wissen, ne?
Hast du da auch das Gefühl, dass die Menschen eigentlich immer auf ihren Vorteil bedacht sind und gar nicht mehr an Rechte und Pflichten so richtig denken?
Oh, das knüpft eigentlich ganz schön an die Unterhaltung über Kill Your Friends an, ne? Mhm. Man sagt, ja gut, also ich finde mich immer wieder in derselben Unterhaltung wieder, wo Leute, die das nahmen, was abmachten, dass ich geben würde, aber danach ihren Teil nicht erbringen wollen. Ne? Ich kann nicht sagen, die Menschen, ne? Das alle Menschen oder der Mensch im Allgemeinen, aber ich teile natürlich die Beobachtung, dass es im Moment auch, ne, wie gesagt, wie durch so eine Lupe durch die Pandemie einfach nochmal ganz krass deutlich wird, wie sehr so dieses Selbstverständnis mancher Menschen ist. Mhm. Und wie sie sich in der sozialen Gemeinschaft sehen, ne, und was sie vom Rest der sozialen Gemeinschaft halten. Und wie unmöglich mit dieser Herangehensweise eigentlich ein vernünftiges Zusammenleben, zumindest aus meiner Sicht, ist. Auch das Buch war auch wirklich Balsam für meine geschundene Seele, muss ich sagen.
Ich fand es ja ganz spannend, weil Precht schlägt ja dann gegen Ende von dem Buch vor, dass man, um halt so dieses soziale Gefüge einfach mehr zu stärken, zwei Pflichtjahre einführen sollte. Also so soziale Jahre, eins nach der Schule und eins vor der Rente. Jetzt mal die Frage, hast du Zivildienst oder Bund gemacht?
Nee, ich bin leider ausgemustert worden.
Was hättest du gemacht, wenn du die Wahl gehabt hättest?
Ja, ich sag dir ehrlich, ich habe das alles nicht machen wollen. Ne? Ich wollte meine Platte machen. Das war wirklich für mich, pass auf, lass mich in Ruhe, ich muss diese Platte machen.
Aber jetzt im Nachhinein hast du das Gefühl, dass du vielleicht auch was verpasst hast oder so eine Erfahrung, die du hättest machen können?
Ja, klar. Aber zu dem Zeitpunkt war eine andere Erfahrung für mich so viel wichtiger, die es heute noch ist. Ich habe in dieser Zeit direkt aus Rödelheim gemacht. Mhm. Also für mich wäre es eine Katastrophe gewesen, nach dem Abitur. Ich weiß es noch, die anderen fuhren in den Park, das Abitur feiern und Bier trinken. Und ich fuhr ins Studio. Mhm. Für mich wäre es eine Katastrophe gewesen, da jetzt nochmal anderthalb Jahre, zwei Jahre irgendwas anderes machen zu müssen und nicht dem, von dem ich wusste, dass es das ist, was ich machen will, nachgehen zu können. Also ich glaube, alle haben, ich und jeder, der sich hier in diesem Land für diese Form von Kunst interessiert, hatten mehr davon, dass ich mich dieser Sache widmen konnte.
Das war quasi dein sozialer Dienst. Wenn du jetzt aber vor der Rente noch ein Jahr machen können sollen müsstest, was würdest du dann gerne machen?
Ja, ich gedenke ja nicht, in Rente zu gehen. Ne? aber ich sag dir, ich war lange Zeit ganz und gar mit mir selbst beschäftigt, ne? Und mit meiner Tätigkeit. Ich habe da so eine gewisse Öffnung vollzogen, ne, so dass ich irgendwie das Gefühl habe, auch wieder mehr am normalen Leben teilzunehmen. Mhm. Und das hat mir gut getan. Also auch Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen, als meiner ja sehr eigentümlichen. Ne. Das ist gut. Das macht mir Freude. Auch im Verein und so, das ist schön.
Ich habe tatsächlich, also kein soziales Jahr, aber ich war ja auf der Voss und da musste ich ein halbes Jahr im Altenheim arbeiten.
Was ist die Voss?
das ist Fachoberschule. Ich weiß nicht, gibt es glaube ich nicht in allen Bundesländern. Da machst du halt 11., 12. und hast dann Fachabitur in einem bestimmten Bereich. Und bei mir ist der Pädagogik Psychologie.
Als Wirtschaftsschule. Aber ich kenne es wirklich tatsächlich nur im Bereich Wirtschaft.
Achso, nee, bei uns gibt es eben verschiedene und ich war quasi im sozialen Bereich und musste deshalb auch in einer sozialen Einrichtung arbeiten und war dann in einem Altenheim und das war halt kein rüstige Rentner, die den Schneewalzer tanzen, sondern es war halt richtig Pflegeabteilung, Pflegestation, so Windeln wechseln, Essen eingeben, was so das wertschätzende Wort für Füttern ist und so. Und ich war da 16 und ich hatte solche Angst davor. Und das war tatsächlich das halbe Jahr meiner ganzen Schulzeit, das mich am meisten bereichert hat. Also
hast du dir das ausgesucht?
Nee.
Also das wurde gelost oder einfach bestimmt? Oder?
Nee, das war halt einfach, wenn man im sozialen Bereich war, dann ist man Kindergarten, Pflegeheim.
Ja gut, aber du hättest ja eben so in den Kindergarten gehen können.
Dann gingen die Lehrer mit einer Liste durch und dann hieß es, ja hier, Andrea, Pflegeheim und ich bin erstmal, also mir ist erstmal das Herz in die Hose gesackt.
Verstehe.
Aber ich habe so viel über auch mich selber gelernt. Also ich finde es persönlich sehr bereichernd, womit man klarkommen kann, wenn man es muss. Mhm. Man hat einen ganz anderen Umgang mit Pflegekräften, weil das ist wirklich Wahnsinn, was die da leisten. Und man kann, denke ich, auch deutlich entspannter dann mit dem Thema Tod und so umgehen, weil uns sind ja wirklich auch die Leute einfach weggestorben, weil die waren ja teilweise 100 Jahre alt, ne? Und da in einem halben Jahr passiert halt viel. Und also das fand ich wirklich extrem bereichernd. Und also wenn man sagt, ein Jahr nach der Schule bin ich sofort dafür, dass man sowas macht, weil ich halt erstens weiß, wie viel Unterstützung da auch nötig ist. Und es haben dann tatsächlich auch Klassenkameraden von mir Pflegeberufe nachher gewählt, wo die vielleicht auch selber nie draufgekommen wären, wenn sie nicht dazu gezwungen worden wären, das zu machen. Ja. So, dann haben wir es schon eigentlich fast für heute. Ihr beendet ja immer Pelham und Wehen mit der Frage, ob ihr die Welt jetzt ein bisschen gerettet habt. Bisher mit mäßigem Erfolg.
Naja, das sehen die einen so, ne? Wenn man Hater ist, sieht man das so. Aber der Umstand, dass sie fortbesteht, dokumentiert ja eigentlich, dass wir da schon ein bisschen
gute
was erreicht
Arbeit gemacht
haben, oder nicht?
Ich erzähle dir jetzt ausnahmsweise mal zum Abschied eine kleine Rettungsgeschichte. Weil, pass auf, als ich 13, 14 war, hatte ich richtig krass Probleme mit Mobbing in der Schule. Ich wüsste nicht warum. Also ich habe halt damals schon recht viel gequasselt, aber das stand halt in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die sich meine Klassenkameraden gemacht haben, mir das Leben schwer zu machen. Sie haben sogar einen Anti-Club gegen mich gegründet, haben Clubausweise ausgedruckt und sogar eine eigene Hymne komponiert. Wahnsinn. Ich wollte so weg von dieser Schule und es gab keine Option. Und ich bin mittags immer heimgekommen und habe mein Leben gehasst. Und dann habe ich Rüller-Matrein-Projekt aufgedreht. Das war tatsächlich so damals die Zeit, ne, Mitte der 90er. Und deine Texte waren halt damals so sehr dieses, ja, die Welt ist gegen uns, aber was wissen die schon? Und ja, komm, stay strong.
Ja.
Und das hat mir immer so den nötigen Trotz gegeben, dann am nächsten Tag doch wieder in die Schule zu gehen und mir den Quatsch wieder anzutun. Und fast forward, ein Vierteljahrhundert später, werde ich fürs Quasseln bezahlt und kann mich mit Leuten wie dir unterhalten.
Oh, wie schön.
Und ich wollte es jetzt einfach nur mal erzählen.
Das freut mich sehr. Das freut mich sehr.
Nein, ich
aber das dokumentiert, das, worüber wir vorhin sprachen, ne?
Ja.
Das, dieses Kunstding, das ist keine Einbahnstraße.
Nee. Und ich wollte das jetzt einfach auch mal erzählen für, vielleicht ist jetzt gerade ein Hörer irgendwie am Gerät, der sich denkt, boah, ich weiß nicht, wie ich morgen früh wieder aufstehen soll. Einfach als so ein friendly reminder, hey, ihr wisst nicht, was noch kommt und manchmal wird's echt surreal cool.
Absolutely.
Und in diesem Sinne, Moses, vielen Dank, dass du mich durch die Schule gebracht hast und danke für das schöne Gespräch.
Ich habe zu danken, das war wirklich ganz wundervoll. From Frankfurt with love.
Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubbel-App. Dort gibt's auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt's dann wieder eine neue Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.